Jakobus, Kapitel 1, Vers 12. Wir lesen in dem Wort Gottes: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er, Jesus, denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir verneigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, auch heute Morgen bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns stille machst auf das Hören deines Wortes. Wir beten darum noch einmal, dass der Heilige Geist uns dein Wort aufschließt und dieses Wort in uns hinein pflanzt, so dass es dein Wort ist, das uns mehr und mehr beeinflusst und prägt als irgendetwas anderes in dieser Welt. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus Christus, für die Möglichkeit, dein Wort zu lesen und darüber zu studieren. Anbetung sei dir. Amen. Es ist nun schon die siebte oder die sechste Predigt, die wir gemeinsam haben. Und bis jetzt sind wir nur bis zum 12. Vers durchgekommen. Aber ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir gemeinsam nachdenken. Es geht hier um Anfechtungen, es geht um Prüfungen des Glaubens, es geht um, im Text steht Versuchung, aber ich denke, das beste, bessere Wort wäre wirklich Anfechtung oder Prüfung, denn darum geht es hier. Manche Bibellehrer lesen den 12. Vers, sagen uns oder denken, dass hier schon ein neuer Abschnitt anfängt. Ich denke nicht. Ich denke, dass der 12. Vers so etwas wie eine Krönung ist dessen, was wir bis jetzt gemeinsam uns angeschaut haben, als wir eben über Anfechtung seit Vers 2 uns Gedanken gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diesen Vers faszinierend. Es wird hier die Glückseligkeit eines gläubigen Menschen angesprochen. Und wisst ihr, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Christen getroffen, der gesagt hat, oh, glücklich will ich auf gar keinen Fall werden. Ja, oder möchte ich auf gar keinen Fall werden. Jeder möchte glücklich sein. Ja, jeder möchte, ich denke in einem Lied singen, dass jeder möchte, dass sich das Glück bei ihm niederlässt. Und heute in der Predigt geht es eben um diese Frage. Wie wird man denn glücklich? Und der Text, den wir eben gelesen haben, gibt uns eine Antwort drauf. Nun, wenn man den Fernseher glaubt und dem glaubt, was man im Radio hört oder vielleicht im Computer, dann sind die glücklichsten Menschen diejenigen, die eine bestimmte Uhr tragen oder auf einer bestimmten Matratze schlafen oder ein bestimmtes Auto fahren oder solche Menschen, die so oft Urlaub machen können, wie sie wollen. So, die Frage des Glücks war immer, ist immer noch sehr, sehr aktuell für uns Menschen. Und ich habe etwas sehr, sehr Interessantes herausgefunden, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe. Eins der längsten Studien, die je unternommen worden sind, war das sogenannte Glücksstudium. Habt ihr davon gehört? Glücksstudium. Und zwar der Universität Harvard in den Vereinigten Staaten. Seit 1939, stellt euch mal vor, seit 1939 haben Forscher der Harvard-Universität in den Vereinigten Staaten eine Gruppe von Menschen begleitet bis zum Jahr 2019, um herauszufinden, warum manche Menschen denken, dass sie glücklicher sind als andere. So, das ganze Leben der Testpersonen wurde in Betracht gezogen in dieser Studie. Man hat Interviews mit denen gehabt, man hat ihren Gesundheitsverlauf praktisch durch die 18 Jahre verfolgt und so weiter und so weiter. Und die Masse von Daten wurde im Laufe der Jahre ständig analysiert und neu ausgewertet, um festzustellen, welche gemeinsame Faktoren das langfristige Glück des Menschen prägen. Und nach 80 Jahren kamen die Forscher dann zu einigen sehr interessanten Erkenntnissen. Und eins der wichtigsten dieser überraschenden Erkenntnisse, wie man schreibt, nach dieser 80 Jahren Untersuchung, ist diese. Die zwischenmenschlichen Beziehungen und wie glücklich wir in unseren Beziehungen sind, zu der Ehefrau, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, mit unseren Nachbarn, die zwischenmenschlichen Beziehungen haben den stärksten Einfluss auf unsere Gesundheit und das allgemeine Glücksgefühl. Es ist also nicht so, dass der Wohlstand den Menschen glücklich macht oder seine soziale Stellung in der Gesellschaft oder die gute Gesundheit. Das trägt dazu bei, natürlich, aber das ist nicht das Wichtigste. Es sind unsere Beziehungen zu unseren Nächsten. Ja? Ich habe mal versucht herauszufinden, wie teuer diese Untersuchung, das Studium dieser Harvard-Universität gewesen ist. Ich konnte es nicht finden. Und ihr Lieben, all diese Psychologen und die Spezialisten hätten das Ganze sich sparen können, 80 Jahre sparen können, um herauszufinden, was wirklich einen Menschen glücklich macht. Sie hätten nur die Bibel aufschlagen sollen und lesen. Die Bibel sagt uns ganz klar, was einen Menschen wirklich glücklich macht. Der Schöpfer des Lebens, Gott selbst, sagt in seinem Wort nicht nur, was das Leben wirklich ausmacht, was das Leben ist, sondern was das Leben glücklich macht. Und Jesus zum Beispiel spricht über solche, die wirklich glückselig sind in seiner Bergpredigt. Und hier in Jakobus spricht Gott ebenso durch Jakobus über einen solchen glücklich zu preisenden Menschen. Und das, was hier in Jakobus gesagt wird, das wollen wir uns heute vergegenwärtigen, darauf wollen wir uns konzentrieren. Sehr, sehr wichtig. Und zunächst einmal lesen wir die Verheißung. Die Verheißung, die hier gegeben wird, es wird gesagt, glückselig der Mann, der die Versuchung, das beste Wort wäre, aber Anfechtung, Prüfung, erduldet. Wir machen uns bewusst, der Mensch, der hier angesprochen ist, ist ein solcher, der die Wiedergeburt erlebt hat. Es ist nicht der Mensch allgemein, es ist nicht der Mensch, der in der Welt lebt, sondern ein solcher, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Und die Bibel spricht an dieser Stelle eben zu ihm, zu diesem Menschen, der Jesus als seinen Heiland kennt. Und das, was hier gesagt wird, ihr Lieben, das ist kategorisch. Das heißt, kategorisch meint, das trifft 100% zu. Es ist richtig, was wir hier lesen. Und nicht nur das. Gleichzeitig ist es auch eine Verheißung. Diejenigen, die in der Anfechtung bestehen bleiben, die Anfechtung erdulden, werden glücklich sein. So wie zum Beispiel Hiob im Alten Testament, der seine Prüfung durchgemacht hat und dann am Ende doch von Gott wunderbar gesegnet worden ist. So, die Glückseligkeit, und das ist das Erste, was wir eigentlich kennen, was ich aber noch einmal unterstreichen möchte, die Glückseligkeit der Bibel hängt also nicht damit zusammen, welches Auto man fährt, ob man an der richtigen Adresse wohnt, sondern an dieser Stelle wird uns erklärt, dass ein Mensch, also ein gläubiger Mensch, der in die Anfechtung kommt und darin verharrt und diese erduldet, dieser wird glücklich. Das hätten wir uns nie so denken können, aber das ist, was das Wort sagt. Wie gesagt, Jesus hat über das Glücklichsein manches zu sagen gehabt in der Bergpredigt. Wir können das gerne nachlesen, aber heute konzentrieren wir uns auf das, was hier wir in Jakobus vorfinden. Überlegen wir einmal, was hier angedeutet wird. Es wird gesagt, dass zum Glücksein als Christ man die Anfechtung haben muss. Wie gesagt, ich hätte das nie so vermutet, aber das ist, was das Wort hier sagt. Prüfungen gehören zum Leben des Glaubens. Mehr als das, Prüfungen und Anfechtungen tragen dazu bei, dass man sie bestehend, ja, wenn man sie besteht, dass man glücklich wird. Sehr interessant. Sehr interessantes Konzept. Nun, während meiner Schulzeit habe ich ein sehr interessantes Verhältnis zur Prüfung gehabt. Ich habe nie Prüfungsangst gehabt. Manche Menschen, die ich kenne, die haben so eine furchtbare Prüfungsangst, die haben manche Chancen in ihrem Leben verpasst aufgrund dieser Prüfungsangst, weil sie einfach Angst haben, Prüfungen zu schreiben und diese Prüfungen möglicherweise nicht zu bestehen. Kennt ihr sowas? Prüfungsangst? Ihr kennt das Wort und vielleicht kennt ihr auch solche Menschen, die diese furchtbare Angst haben. Es ist real. Es ist wirklich so lähmend für manche, dass sie sich, dass sie fast aus dem Bett nicht rauskommen, wenn sie eine Prüfung schreiben müssen. So, wie gesagt, ich habe mich nie vor einer Prüfung gefürchtet. Ich habe nie Angst gehabt, konnte immer ruhig schlafen in der Nacht. Nicht, dass ich besonders ein guter Schüler war, ganz im Gegenteil. Das Lernen ist mir sehr, sehr schwer gefallen, im Gegensatz zu meinem Bruder. Mein Bruder hat nun was lesen müssen und der hat es behalten. Ich musste es 10-mal lesen, bis ich es behalten habe. Ja? So, ich war kein guter Schüler, aber irgendwie war das in mir das eingebaut gewesen. Ich habe mir gedacht, nun ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe gelernt, was ich lernen konnte. Und warum sollte ich mir jetzt Angst machen, dass ich die Prüfung nicht bestehe? Ja? Wenn ich etwas nicht weiß bei der Prüfung, dann weiß ich es halt nicht. So, ich war sehr pragmatisch. Und Gott sei Dank, dass es so war. Und die meiste Zeit habe ich die Prüfungen auch bestanden, manche mit Ach und Krach, das stimmt. Aber, ihr Lieben, wen interessiert das heute noch? Ja, interessiert keinen. Aber es, wie gesagt, es hat mich immer erstaunt zu sehen, dass manche Menschen diese Prüfungsangst haben. Und ich kann mich an einen Schulkameraden erinnern in der Bibelschule. Der hat so eine Angst vor der Prüfung gehabt, der hat Tag und Nacht studiert, hat die Nacht vor der Prüfung nicht geschlafen und dann wollte er besonders gesund sein. Da hat er sich besonders gesund ernährt, nicht nur das, der hat Vitamin C genommen, Orangensaft getrunken und. Und dann, als die Prüfung kam, war er nicht in der Klasse. Und nachher hat sich herausgestellt, er hat sich mit Vitamin C vergiftet, also eine Überdosierung gehabt. Und dann reagiert der Körper drauf, ja, und er war flach gewesen. Aber was will ich mit diesen Geschichten aussagen? Ihr Lieben, Prüfungen welcher Art auch immer in unserem Leben als Christen, die Gott schickt, um uns zu testen, sind gut. Wir sollten uns nicht fürchten wegen dieser Prüfungen, die auf uns einströmen. Warum nicht? Weil wir die Schrift kennen. Was wissen wir, lesen die Schrift über die Prüfungen in unserem Leben? 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13 steht geschrieben: Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, geprüft werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Das ist, was Gott sagt. Das ist die Verheißung Gottes an seine Menschen, die durch Prüfung gehen. Gott ist treu. Und es ist doch so, ihr kennt das ja auch, dass nach jeder bestandenen Prüfung, es war so in meinem Leben, dass ich immer so ein bestimmtes Hochgefühl hatte. Ja, ich habe es bestanden, wie wunderbar. Der Tag nach der Prüfung war immer ein Feiertag für mich gewesen. Und in einer gewissen Weise ist das mit unseren Prüfungen im geistlichen Leben ebenso. In jeder bestandenen Prüfung unseres Lebens erkennen wir diese Realität in unserem Glaubensleben. Wir gehören zu Gott, der gesagt hat, dass wir nicht über unser Vermögen hinaus versucht oder geprüft werden. Aber lasst uns weiterschauen im Text, was noch gesagt wird und was auch sehr, sehr wichtig ist. Das Zweite, was wir sehen, ist der Hinweis auf den Lohn. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Das ist eine wunderbare Aussage. Es wird gesagt, denn nachdem er bewährt ist, da ist keine Frage, dass es so sein wird. Das ist auch eine kategorische Aussage, denn nachdem er bewährt ist, nicht möglicherweise sich bewährt, sondern nachdem er bewährt ist. So, die Satzstellung bezeugt, dass derjenige, ein Mensch Gottes, der hier geprüft wird, er wird bestehen. Das ist überhaupt keine Frage. Er wird sich bewähren. Und wir denken, wie kann das sein? Dass das Ergebnis der Prüfung schon feststeht. Ihr Lieben, das ist die Verbindung eben zu dem, was wir in 1. Korinther gelesen haben. Wenn wir wirklich zu Gott gehören, wenn wir wirklich Jesus Christus als unseren Heiland kennen und zum Heiland, mit dem Heiland verbunden sind, in Jesus Christus sind, dann trifft das Wort aus 1. Korinther zu. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Ja, wir sagen, ja, aber wie ist das mit all den Menschen, die wir kennen, die in ihren Prüfungen, in ihren Versuchen gefallen sind? Vorher waren sie in der Gemeinde gewesen, vorher haben sie auch wunderbar die Lieder mitgesungen, die wir auch singen und. Und dann sind die doch abgefallen. Wie kann das sein? Ich denke, wir als Baptisten machen oft diesen Fehler. Wir meinen, dass wenn ein Mensch das sagt, dass er gläubig ist, oder dass ein Mensch, wenn er sagt, dass er einmal die Hand gehoben hat, als Pastor aufgerufen hat, die Hand zu heben, wer sein Leben Christus anvertraut. Oder wenn ein Mensch sagt, ich bin nach vorne gegangen, um mich Jesus Christus anzuvertrauen, dass das auch so stimmt. Die Sache ist, wir können nicht in das Herz des Menschen schauen, aber Jesus kann. Jesus kann. Und Jesus weiß genau, welcher tatsächlich das, was er gesagt hat, auch meint oder auch nicht meint. Wisst ihr, wenn einer zu mir kommt und sagt, oh, ich glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, ich möchte gerne glauben, dem, was er sagt. Und ich glaube auch, aber in sein Herz kann ich nicht schauen. Aber wie gesagt, Jesus kann das. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, dass selbst die Dämonen ja, ganz genau wussten eigentlich, wer Jesus ist. Sie haben das ganz klar gesagt, sie wussten, wer er ist. Aber das bedeutet nicht, dass die Kinder Gottes sind. In der Bibel haben wir eigentlich eine sehr gute Erklärung genau zu diesem Punkt. Und zwar in dem Gleichnis von dem vierfachen Acker. Dort gibt uns Jesus genau die Erklärung, was in einem Menschen vor sich geht oder nicht vor sich geht. Und er sagt Folgendes, sprechend von solchen Menschen, die er mit dem steinigen Acker vergleicht oder mit dem Herz des Menschen, das mit dem steinigen Acker verglichen wird. Markus 4, Vers 16, hören wir hin. Markus 4, 16 und dann 17 auch. Jesus sagt, und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Oh ja, wir kennen viele, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwindig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung, Prüfungen entstehen, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und was dann? Was dann? In ihrem Anstoß und sich abwenden von Jesus beweisen sie, dass sie Jesus nie richtig vertraut haben. Die haben keine Wurzeln, sagt Jesus. Der steinige Boden, die Anfechtung, in der sie nicht bestehen, beweist, dass sie nicht wirklich zu Jesus gehört haben. Das sind solche Menschen, die in der Gemeinde sind, die in die Gemeinde kommen, die geben, die singen, die sehen gut aus, haben wunderbare Kleider an, ja, kein Problem, wunderbaren Haarschnitt, die aber im Selbstbetrug leben. Und die eines Tages diese Worte des Herrn Jesu hören werden, aus dem Mund des Herrn Jesu hören werden. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Hören wir einmal, wie in der Schrift das gesagt wird in Matthäus 7, 23. Wort Gottes, das ist, was Jesus sagt. Er sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. So, die Menschen haben behauptet, dass sie Jesus kennen. Die Menschen haben sogar Wunder vollbracht und sagen, du musst uns doch kennen. Jesus sagt, nein. Und dann sagt Jesus, und das ist sehr, sehr wichtig, und wir vergessen das oft. Er sagt, weichet von mir, die ihr das Gesetz übertretet. So, ihr Lieben. Die ihr das Gesetz übertretet. Von welchem Gesetz ist denn hier die Rede? Von welchem Gesetz ist hier die Rede? Jesus spricht von seinem Wort. Und davon, dass diese, die er von sich weiß, sein Wort missachtet haben. Aha, das ist es. Das ist die beste Art und Weise, einen Christen wirklich auch als einen wiedergeborenen Menschen zur Erkenntnis zu ersehen oder einen Menschen, der sich Christ nennt, in seinem Selbstbetrug zu erkennen. Es ist sein Verhältnis zu dem Wort Gottes. Wenn ein Christ sagt, oh, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, aber das Wort Gottes in Frage stellt, dann wird er genau das hören, was Jesus hier sagt in Matthäus. Weiche von mir. Aber nicht so ist es mit den Bewährten. Das heißt, mit solchen, die durch die Prüfung gehen, die durch das Bewähren eigentlich beweisen, dass sie zu Jesus Christus gehören. Denn diese Menschen vertrauen auch dem, was in 1. Korinther gesagt wird, dass Gott nicht über unser Vermögen hinaus uns versucht. So, das Bestehen in der Prüfung, in der Anfechtung, ist eins der Beweise, dass man in Jesus Christus wirklich ist und diese sogenannten gesunden Wurzeln hat, auf die Jesus in seinem Gleichnis hinweist. Und dann wird gesagt, wird er die Krone des Lebens empfangen. Dieser Mensch wird die Krone des Lebens empfangen. Und ihr Lieben, ganz gleich, wie man das interpretiert, das hört sich gut an, oder nicht? Krone des Lebens, das hört sich schön an. Das hört sich glücklich machend an. In der Bibel haben wir 5 verschiedene Kronen, die uns erklärt werden, die als Lohn dem Christen gegeben werden. Und einer dieser Kronen ist eben die Krone des Lebens. So, was ist diese Krone? Manche Bibellehrer denken, dass diese Krone etwas ist, was der Gläubige in der Ewigkeit dann als Belohnung bekommt oder haben wird. Vielleicht ein, ich weiß nicht, intensiveres Erleben des ewigen Lebens, was weiß ich. So legen das manche aus. Manche andere meinen, und ich denke, sie haben recht mit diesem Verständnis. Manche andere meinen, dass diese Krone des ewigen Lebens ist das, was wir jetzt schon haben. Es ist das ewige Leben. Die Krone des Lebens ist das ewige Leben, das wir jetzt schon haben als Menschen, die ihr Leben Jesus Christus im Buße anvertraut haben. Dass wir aber in einer ganz anderen Weise, intensiveren Art und Weise erleben werden in der Ewigkeit. Aber ihr Lieben, wie man das auch versteht, wie man das interpretiert, eins ist klar, wir wollen diese Belohnung nicht verpassen. Und wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir jetzt besonders aufpassen auf das, was ich sagen werde. Ich möchte uns einen sehr, sehr wichtigen Zusammenhang aufzeigen. Diese Stelle, die wir eben gelesen haben. Wir konzentrieren uns beim Lesen des 12. Verses hier aus Jakobus 1 auf die Glückseligkeit, auf den Mann, der möglicherweise sich bewährt. Wir denken über die Krone des Lebens nach und das ist alles wichtig. Aber oft vernachlässigen wir das, was am Ende des 12. Verses gesagt wird. Schaut einmal, was da steht. Hier lesen wir etwas ganz, ganz Wichtiges und das ist der Zusammenhang all dessen, was wir bis jetzt gehört haben. Es wird gesagt, diese Krone, welche Krone er, Jesus, denen verheißen hat, die was? Die ihn kennen die ihn lieben. Steht das bei euch auch? Er verheißt die Krone denen, die ihn lieben. Das ist der Kontext, in dem wir all das, was gesagt wird, bis hierhin verstehen müssen. Es wird in diesem 12. Vers nicht von solchen gesprochen, die sagen, ich kenne Jesus, ich weiß, wer er ist. Es wird von solchen gesprochen, die Jesus lieben. Und weil das so ist, werden sie sich bewähren, auch in den Prüfungen. Erinnern wir uns an das, was ich ganz am Anfang der Predigt angesprochen habe, diese Studium des Glücks, das 80 Jahre gedauert hat, von der Harvard-Universität. Was war das oder eins der überraschenden Ergebnisse, was zum Glück des Menschen am meisten beiträgt? Es sind die Beziehungen. Ja? Nun ja. Welche Beziehung, die ein Mensch hat, ist denn die wichtigste? Dem Worte Gottes nach. Welche Beziehung ist die wichtigste? Es ist die Beziehung zu dem Heiland Jesus Christus. Erst diese Beziehung zu Jesus macht den Menschen zu einem solchen, über den man sagen kann, er ist ein über alle Maßen glücklicher Mensch schlechthin. Und das ist es, warum Jesus sprechend zu solchen, die ihn bekennen, aber ihn nicht lieben, sagt, ich kenne euch nicht. So, Beziehungen sind wichtig. Und die bedeutendste diese Beziehung aber, dem Worte Gottes nach, ist die liebende Beziehung zu dem Heiland Jesus Christus. Und meine Frage an uns heute Morgen ist schlicht und einfach diese. Was ist deine? Was ist meine Beziehung zu Jesus? Ist es eine solche, die mich sagen lässt, oh, ich kenne Jesus, ich bin schon seit Kindesbeinen an in der Kirche gewesen, der Gemeinde gewesen. Ich singe sogar im Chor, diene sogar vielleicht als Diakon. Oder ist es eine solche Beziehung, die mich sagen lässt, ich liebe meinen Herrn und Heiland Jesus Christus, der sein Leben für mich gegeben hat von ganzem Herzen. Er ist mein Ein und Alles. Und weil ich ihn so liebe, liebe ich auf jeden Fall auch, was Jesus in seinem Wort mir sagt, oder nicht? Ja. Und ihr Lieben, möge Gott uns es schenken, dass wir solche überaus glücklich zu preisenden Menschen sind, von denen hier in Jakobus die Rede ist, die durch die Prüfung des Lebens in ihrem Glauben bestätigt werden, weil wir solche sind, die von ganzem Herzen Jesus Christus lieben. Schlussendlich, schaut einmal, schlussendlich ist das ja dann auch richtig, was wir im Worte Gottes lesen in Römer 8, 28. Das ist wieder die Verbindung. Wir lesen in Römer 8, 28, wir wissen aber, ihr Lieben, es steht nicht geschrieben, wir fühlen, wir meinen, es steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, da haben wir es wieder, nicht nur Gott kennen, Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, auch die Anfechtung. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.